Die Radio Wissen. Update.
Die Ministerpräsidenten der SPD und das Präsidium der SPD sind nach wie vor unverändert der Überzeugung, dass die Transitzonen, die eigentlich riesige Haftzonen sind, weder organisatorisch durchführbar noch rechtlich darstellbar sind.
Es ist keine Hafteinrichtung, weil man sehr wohl raus kann, eben in die Richtung des Landes, aus dem man kommt.
SPD-Chef Sigmar Gabriel und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld sind sich nicht einig, wie Deutschland an seinen Grenzen mit den Flüchtlingen umgehen soll. Ein Koalitionsgipfel am Wochenende hat keine Lösungen gebracht. Ja, was nun? Das ist das Top-Thema heute im Update. Ich bin Vivien Leue. Hallo.
Update.
Die gute Nachricht. CDU und CSU sind sich in der Flüchtlingsfrage endlich mal wieder einig. Die schlechte, vor allem ein Punkt, auf den sich die Union in einem gemeinsamen Positionspapier geeinigt hat, sorgt jetzt wiederum für Streit mit der SPD. Die Einrichtung von Transitzonen an deutschen Grenzen. In diesen Transitzonen soll bei Flüchtlingen mit geringen Bleibechancen direkt geprüft werden, ob sie einen Anspruch auf Asyl haben. Haben sie den nicht, können sie von dort, also noch an der Grenze, direkt wieder in ihre Heimat geschickt werden. Vize-SPD-Chef Ralf Stegner glaubt, die Union wolle mit solchen Zonen
zeigen, die werden hier nicht mehr so gut behandelt. Das ist so eine Art Schäbigkeitswettbewerb.
Dagegen fordert der innenpolitische Sprecher der CSU, Stefan Meyer, die SPD auf,
endlich diese Bockigkeit aufzugeben, endlich sich zu bewegen.
Und angesichts der Vorwürfe der SPD, die Union wolle Haftzentren errichten, sagt der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder,
das ist nun wirklich absoluter Unsinn und trägt auch nicht dazu bei, zu Lösungen zu kommen.
Die SPD will statt der Transitzonen Einreisezentren in ganz Deutschland schaffen, wo sich Flüchtlinge registrieren lassen müssen. Außerdem, sagt Sigmar Gabriel, gehe es doch ohnehin nur um eine verschwindend geringe Zahl an Flüchtlingen, die in solche Transitzonen gehen müssten, nämlich um die 2,4%, die noch aus dem Balkan kommen.
Ich halte das Problem für 2,4% der Einreisenden für nichts, was so dramatisch wäre, dass man sich dort zwanghaft auf dumme Maßnahmen verständigen sollte.
Ja nun, das klingt alles nicht nach einer schnellen Einigung zwischen Union und SPD, aber die muss her. Deshalb will sich die Regierung noch einmal zusammensetzen, und zwar am Donnerstag. Bis dahin könnte der Druck auf die Polizisten und Helfer an der österreichisch-deutschen Grenze noch mehr wachsen. Schon jetzt übernachten hunderte Flüchtlinge bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in eilig aufgestellten Zelten, wie eine ARD-Korrespondentin am Grenzübergang Wegscheid schildert.
Hunderte haben die Nacht hier in dieser Notunterkunft verbracht. Das ist ein absolutes Provisorium. Die Menschen, Familien, kleine Kinder, schwangere Frauen haben auf dem blanken Boden übernachtet. Die österreichischen Behörden haben trotzdem zahlreiche Busse hier an den Grenzübergang auch in der Nacht noch geschickt, sodass diese Halle sehr, sehr voll gewesen ist.
Und jetzt warnen die bayerischen Kommunen, bald könnte es anfangen zu schneien. Und die Zelte an der Grenze, die sind nun mal alles andere als wetterfest.
Die Helfer sagen, so kann es nicht weitergehen. Und viele hier sind absolut genervt, dass sich die Politiker nicht einigen können. Manche haben heute Morgen schon gesagt, die sollen einfach hierher kommen, sich ein Bild von der Lage machen. Dann werden sie schon sehen, dass sie sich einfach beeilen müssen.
Denn nach Entspannung hören sich auch diese Zahlen nicht an. Laut UNO sind allein im Oktober fast 220.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. So viel wie im gesamten Jahr 2014. Vor diesem Hintergrund werden jetzt auch die Stimmen aus den Kommunen lauter, die sagen, helft uns und hört auf zu streiten. So sagte der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg dem SWR.
Deswegen erwarten wir von der Politik nicht Streit und Ultimaten, sondern entschlossenes gemeinsames Handeln mit dem klaren Ziel, den Zustrom begrenzen und bewältigen, die Überforderung der Kommunen vermeiden.
Die Diskussion um Transitzonen oder Einreisezentren kann Landsberg nicht verstehen.
Ob man das nun Transitzone oder Einreisezentren nennt, ist für die Kommunen ziemlich gleichgültig.
So ganz schnell werden diese Transitzonen aber wohl ohnehin nicht einzurichten sein, das meinen auch Unionspolitiker. Und Merkel kündigte schon an, sie werde
Schritt für Schritt
vorgehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Sollten Transitzonen oder Einreisezentren eingerichtet werden? Das wird auch im Netz diskutiert. Dazu schreibt auf tagesschau.de User Makaniel: Ich verstehe die Aufregung nicht. Auf jedem Flughafen der Welt werden täglich Tausende in Transitzonen festgehalten, bis die Einreise, Weiterreise oder Rückreise erfolgt. Zusätzlich wird man in diesen Transitzonen streng kontrolliert. Transitzonen sind notwendige Einrichtungen, wenn man es mit einer großen Zahl Reisender zu tun hat, die man registrieren oder kontrollieren will. Zur Haltung der SPD meint Lady Cat, die SPD muss einlenken. Begriffe wie Haftzonen und Massengefängnisse sind völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber eine andere Lösung als alle herein hat die SPD nicht zu bieten. Auch Martin W. Dinter ärgert sich auf Facebook. Wenn jede Initiative bis zum Erbrechen ausdiskutiert und ausgespuckt wird, gibt es keine Lösungen. Pegida wird es danken. Ich bin gegen Aktionismus, aber manchmal muss man auch Schritte wagen. Angelika Oliveres hält das Ganze für einen dummen Streit um Worte. Transitzonen oder Einreisezentren ist dasselbe. Nur, dass die SPD die Flüchtlinge unsinnigerweise erstmal für teuer Geld im ganzen Land verteilen will, bevor über ihre Einreise entschieden wird. Viele User sind allerdings verwirrt und verstehen die Diskussion gar nicht. Sie fragen, wie ob auf tagesschau.de, ob das Ding nun Transitzone oder Aufnahmezentrum heißt, ist mir eigentlich egal. Was sind denn die konzeptuellen Unterschiede?
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung macht sich Sorgen, weil die Zahl der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte weiter steigt. Allein in diesem Jahr gab es demnach schon rund 600 Straftaten gegen Asylunterkünfte. Und fast alle davon haben nach Angaben der Regierung einen rechtsextremen Hintergrund. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2014. Die Ermittler, die den Flugzeugabsturz in Ägypten untersuchen, schließen einen technischen Defekt der Maschine als Ursache mittlerweile aus. Ein Sprecher der russischen Fluggesellschaft sagte wörtlich, er gehe von einer mechanischen Einwirkung auf das Flugzeug aus. Das sei die einzige denkbare Möglichkeit, warum der Airbus am Samstag in 10.000 Metern Höhe auseinanderbrach. Ob ein Anschlag der Grund gewesen sein könnte, ließ er dabei offen. Den Angaben zufolge setzte die Crew an Bord keinen Notruf ab. Offenbar war sie zum Zeitpunkt der Katastrophe schon handlungsunfähig. Die Bundesregierung will eng mit der Türkei zusammenarbeiten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem deutlichen Sieg der nationalkonservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Laut Seibert hofft Merkel, dass die neue türkische Regierung bei den verschiedenen Herausforderungen kompromissbereit sei. Zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, aber auch in Bezug auf den Krieg im Nachbarland Syrien und im Konflikt mit den Kurden im Osten der Türkei. Auch in der EU gab es versöhnliche Töne, denn die EU braucht die Türkei. Als Nachbarland von Syrien nimmt die Türkei schon jetzt Hunderttausende Flüchtlinge auf und das soll sie auch weiter tun.
Deswegen sitzt Erdogan jetzt am längeren Hebel und wir müssen so oder so mit ihm reden, wenn dieser Flüchtlingsstrom beendet werden soll. Das ist eine wirkliche Zwickmühle, aber ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, dass wir in der Flüchtlingsfrage mit ihm kooperieren. Noch sehr viel mehr in der Frage der Beseitigung der Ursachen, nämlich des Krieges.
Sagt Elmar Brok, Europapolitiker. Kritik an der Türkei-Wahl gab es zum Beispiel von den Grünen im Europaparlament. Sie bemängelten, dass die türkische Opposition vor allem die Kurdenpartei HDP vor der Wahl stark diskriminiert wurde. Und auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa spricht von Gewalt im Wahlkampf. Außerdem hätten Medien nicht frei berichten können.
Was noch wichtig wird.
Damen und Herren, Ihr Kapitän zusammen mit der gesamten Besatzung möchte ich Sie gerne herzlich willkommen heißen auf unser Lufthansa Airbus A320 nach München. Die Türen sind zu.
Ja, ganz so entspannt wird sich das bei der Lufthansa wohl Ende der Woche nicht mehr anhören. Dann könnte es Streiks geben bei der größten deutschen Airline. Das hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO angekündigt, nachdem die Tarifverhandlungen mit der Lufthansa gescheitert sind. Der Streik soll am Freitag beginnen und eine Woche lang dauern. Welche Flüge genau betroffen sind, will UFO kurzfristig bekannt geben. Die Gewerkschaft will erreichen, dass die Flugbegleiter weiter Übergangs- und Altersversorgung bekommen, und zwar ohne Einbußen.
Und sonst in der Welt?
Volkswagen will in Brasilien ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit aufarbeiten. Es geht um die Rolle, die der Konzern während der Militärdiktatur gespielt hat. Das war zwischen 1964 und 1985. VW soll in dieser Zeit aktiv mit dem Regime zusammengearbeitet haben. Dabei soll nicht nur Geld geflossen sein, der Konzern soll auch schwarze Listen mit regimekritischen Mitarbeitern angelegt und weitergegeben haben. Ehemalige Beschäftigte und Aktivisten haben bereits Klage gegen VW eingereicht. Sie fordern von dem Konzern Schadenersatz für Repressionen, Festnahmen und Folter, gegen die der Konzern nichts unternommen habe. VW hat jetzt einen Historiker beauftragt, das damals begangene Unrecht aufzuklären. Dabei wird es auch um Wiedergutmachung gehen. Im Gespräch ist aber auch, dass sich VW bei den Opfern offiziell entschuldigt. Volkswagen ist seit den 50er Jahren in Brasilien aktiv. Für den Konzern arbeiten dort heute rund 20.000 Menschen. Übermorgen sollen in Italien zwei Enthüllungsbücher über die katholische Kirche erscheinen. Heute hat die Gendarmerie im Vatikan zwei Menschen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, geheime Dokumente weitergegeben zu haben. Es handelt sich um einen ranghohen Priester und eine italienische PR-Spezialistin. Die beiden waren Mitglieder in einer vom Papst eingesetzten Kommission. Die sollte sich damit beschäftigen, wie der Vatikan besser organisiert und Geld effektiver verteilt werden kann. Die PR-Spezialistin ist den Ermittlern zufolge schon wieder frei, vorerst. Sie habe gut kooperiert. Wie es für den Priester weitergeht, ist noch unklar. In den Büchern, die übermorgen erscheinen, behaupten die Autoren, dass im Vatikan massenhaft Geld verschwendet wird. Während des UNO-Klimagipfels Ende des Monats können auch Pariser und Touristen ein Zeichen für Umweltschutz setzen. Wer Geld spendet, kann dafür sorgen, dass auf dem Eiffelturm virtuelle Bäume wachsen und irgendwo auf der Welt echte. Das Ganze ist eine Idee der Stadt Paris und der belgisch-tunesischen Künstlerin Nasiha Mestaoui. Die Aktion funktioniert mit einer App. Über die können Menschen in Paris während des Gipfels 6 Tage lang Geld spenden, für das eine Umweltschutzorganisation einen Baum pflanzt. Die Preise liegen zwischen 3 und 10 Euro, je nach Pflanze. Gleichzeitig bestrahlt ein Beamer den Eiffelturm. Zu sehen sein werden wachsende Bäume. Und dann für einige Sekunden der Name des Spenders.
Wissensnachrichten.
Für eine Gesellschaft ist es nicht gut, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das wissen wir. In Deutschland hieß es auch eigentlich, die Schere ist in den letzten Jahren nicht mehr weiter auseinandergegangen. Jetzt sagen die Forscher aber doch, die Kluft wächst weiter. An Katrin Horn aus den Wissensnachrichten. Wie kommen die Forscher darauf?
Ja, Forscher vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung sagen, dass Studien bisher immer mit einer falschen Grundlage gearbeitet haben. Also nicht falsch, die Grundlage ist schon eine sehr große Befragung, aber da sind die Superreichen nicht mit dabei. Also zum Beispiel Familien von BMW, Aldi, vom Otto-Versand. Und das verfälscht natürlich die Zahlen.
Und wieso waren die Superreichen nicht mit dabei?
Also für diese Umfrage, mit der normalerweise gearbeitet wird, würden zufällig Leute ausgewählt. Das ist natürlich dann sehr unwahrscheinlich, dass da gerade ein Multimillionär mit dabei ist. Und es ist eine Befragung und Superreiche sprechen ja nicht so gerne darüber, wie viel Geld sie tatsächlich haben durch Aktien oder so.
Aber ist es denn wirklich nötig, die Superreichen in der Rechnung mit dabei zu haben? Ich könnte mir vorstellen, dass die das Gesamtbild eher verzerren.
Na, die Forscher sagen, wenn ich als Regierung etwas aus den Zahlen ablesen will, muss ich die Superreichen schon mit dazu nehmen. Sonst denke ich, ach ja, die Einkommen sind ähnlicher geworden. Die Armen verdienen mehr, also der Mindestlohn funktioniert. Es kann aber genauso gut heißen, die Reichen haben ihre Aktien durch eine Krise verloren. Deswegen ist es besser, wenn die Superreichen mit reingerechnet werden.
Okay, kommen wir mal von Superreichen zu Supermärkten oder besser gesagt zu Geschäften insgesamt. Die denken ja zumindest in Deutschland darüber nach, ob sie in Zukunft für Plastiktüten Geld verlangen sollen. Der Naturschutzbund NABU hat Angst, dass die Geschäfte dann auf Papiertüten umsteigen. Papiertüten haben eine schlechtere Umweltbilanz als Plastiktüten. Ann-Kathrin, wie kann das denn sein?
Ja, Papiertüten sind nicht so öko, wie sie aussehen. Um eine Papiertüte herzustellen, braucht man fast doppelt so viel Energie wie für eine Plastiktüte. Und die Zellstofffasern für Tüten müssen mit ziemlich schädlichen Chemikalien behandelt werden. Die belasten dann Luft und Wasser. Und was noch dazu kommt, Papier ist ja auch nicht so stabil wie Plastik. Also eine Papiertüte kann man nicht so oft benutzen. Deswegen hat die Papiertüte insgesamt eine schlechtere Umweltbilanz.
Ja, aber Papier verrottet doch viel schneller als Plastik. Man kann es zum Beispiel gut verbrennen. Plastik braucht doch hunderte von Jahren, bis es abgebaut ist und landet oft irgendwo in der Natur. Ich sehe da immer diese Strudel im Meer.
Ja klar, wenn du jede Tüte nur einmal verwendest und danach wegschmeißt, dann ist die Plastiktüte natürlich schädlicher als die Papiertüte. Aber wenn du eine Plastiktüte so lange benutzt, bis sie richtig hinüber ist, dann ist die Ökobilanz besser, als wenn du stattdessen mehrere Papiertüten benutzt hättest.
Und was ist mit dem Jutebeutel? Gibt es für den auch eine Ökobilanz?
Ja, also Baumwollbeutel sind auch nur umweltfreundlich, wenn man sie sehr oft verwendet. Um die herzustellen, braucht man nämlich sehr viel Wasser. Es werden Pestizide eingesetzt und es werden viele Schadstoffe ausgestoßen. Also auch der lohnt sich nur, wenn er lange zum Einsatz kommt.
Okay, jetzt haben wir noch eine Warnung, die geht in eine ganz andere Richtung, nämlich an James Bond. Ein Psychologe sagt, wenn Bond so weitermacht, dann ist er bald seinen Job los.
Ja, der Wissenschaftler sagt, so oft wie Bond sich schon geprügelt hat, müsste er eigentlich ein massives Hirntrauma haben. Also ihm müsste eigentlich ständig schlecht sein. Er könnte nur noch verschwommen sehen. Auf jeden Fall kann er auf keinen Fall in ein Auto steigen und losrasen. Und er würde dann durch das Hirntrauma über kurz oder lang so aggressiv, unkontrollierbar und irgendwann dann untragbar für seinen Arbeitgeber. Arbeitgeber. Und er wäre übrigens auch kein Frauenheld mehr, denn Hirntraumata können auch zu Impotenz und Inkontinenz führen.
Uiuiui, na das passt dann wirklich nicht mehr in mein James-Bond-Bild. Vielen Dank an Katrin Horn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
In großen Teilen Deutschlands geht ein schöner Herbsttag zu Ende. Nur ganz im Norden und Süden, da ist es noch bewölkt und auch kalt. In der Nacht zieht wieder Nebel auf und es kühlt ab auf 10 bis 0 Grad. In Gebirgen kann es auch Minusgrade geben. Morgen verzieht sich der Nebel in vielen Gegenden und die Sonne kommt wieder raus. Und dann sind auch wieder Werte bis zu 17 Grad möglich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.